Herzlich willkommen zu dem neuen und weiteren Podcast von Medizin 3.0. Heute haben wir wieder als Gast Dick Egmont und Vincent Vermeulen. Und als Thema haben wir Laufen und Rückenschmerzen. Erstmal Dick und Vincent. Dick, magst du vielleicht kurz zum Laufen und Rückenschmerzen vielleicht ein Fallbeispiel dazu sagen?
Ja, was wir, wenn wir an die Kombination Laufen und Rückenschmerzen denken, dann können wir das an einem Beispiel machen von zum Beispiel einem Mann von 36, wir nennen mal eben Johann. Es ist ein fiktiver Patient, der ist verheiratet, hat zwei Kinder und ist dann doch im Hobbylaufen recht gut unterwegs. Er klagt über Rückenschmerzen und auch seine Achillessehne. Ist dann schmerzhaft und er möchte weiter trainen. Und auf diese Art und Weise kommt er jetzt zu uns und Vincent wird dann gleich dann darstellen, was er bei einem Menschen wie Johann dann, wie er da vorgeht.
Genau.
Vincent,
also,
was meinst du dazu?
Also Dick, erstes möchte ich sagen, willkommen in Österreich. Der Johann heißt bei uns Hans. Ja, so ab jetzt werde ich es in Hans umformen. Das ist halt so. Gut, ja, der Hansi eigentlich bei uns am Berg her, das ist der Hansi. Der Hansi war bei mir 36 und ein Klassiker, hat angefangen mit Rückenschmerzen. Und, im linken Bein, so wie man das so früher genannt hat, oder genannt immer noch so pseudoradikulär. Und aber langsam progressiv und irgendwann sind dann auch seine Achillessehnenschmerzen dazugekommen und das hat ihn einfach dazu gebracht, mich zu konzentrieren. Ich habe ihn dann bei mir gesehen, so wie ich viele von diesen Hansis habe. Er ist ein eher guter Läufer, 36 Minuten auf 10.000. Aber Hans glaubt, dass er mit 36 und zwei Kindern immer noch Weltmeister werden kann. Ich möchte das nicht dementieren oder nicht direkt, sondern indirekt. Aber habe Hansi mal gefragt nach seinen Problemen. Er hat gesagt, wie schon gesagt, es fängt an, hat angefangen, sein Rücken auf der linken Seite, so leichte Schmerzen, speziell nach dem Laufen, später auch beim Laufen, später auch in der Früh, beim Aufstehen. Nach dem Aufwärmen ist es immer ein bisschen besser geworden. Es hat dann ausgestrahlt in seinen Muskulatur. Er hat schon geglaubt, er hat ein piriformes Syndrom und dann später eine Hamstringsverletzung in der Richtung hat ausgehört. Dann hat es angefangen weh zu tun beim Sitzen, beim Druck auf dem Sitzknochen, auf das Tubiaisiaticum. Und dann along the way hat auch seine Achillessehne angefangen weh zu tun. Er arbeitet Vollzeit, zwei Kinder, ich weiß nicht genau, ich glaube 10 oder 12 sind die Kinder. Und macht da Intervalle bei seinem Verein Laufbahn. Das sind die Standardintervalle, so 10x400 oder 10x1000 Meter. Ich glaube, 2 bis 3 in der Woche. Und seine Dauerläufe beschränken sich so auf 45 Minuten. So. Gut, es hat eigentlich kein klares Trauma gegeben und die Probleme sind auch sehr langsam entstanden. Entschuldigung. Es ist einfach ein normaler Mann, so wie wir alle, naja, gibt es schon normale Menschen. Also es ist einfach ein Mensch, der ziemlich ähnlich ist, wie wir alle, so wie wir hier sitzen. Seine Arbeit, Kinder, seine Stressoren, aber es hat nichts Großartiges gegeben. Die Katze ist nicht verstorben, die Firma ist nicht pleite gegangen. Alles ist eigentlich, die Ehe passt schon. Es ist alles eigentlich ziemlich im Rahmen. Es hat keine klare Ursache gegeben.
Okay. Also sprechen wir in dem Fall von unspezifischen Rückenschmerzen oder welche Einteilung meinst du jetzt bezogen auf das Fallbeispiel?
Ja, ich denke, dass es ganz gut ist, um einfach das klinische Überlegen einfach jetzt mal systematisch aufzubauen. Und wenn wir jetzt hier bei Hans, wenn wir das sehen, dann ist die Rede von einer unilaterale oligosegmentale Quelle von Nozisensorik oder vielleicht sogar mehrere Quellen von Nozisensorik, die Rückenschmerzen, die ausstrahlen im Segment L5, S1, vielleicht auch ein Stückchen S2, L4, das heißt, wir sprechen immer so von drei Segmenten Und die Strukturen, die da betroffen sind, das können einmal das Iliopterlateralgelenk vom L4, L5 an der linken Seite sein. Das kann einmal das laterale Drittel vom Diskus sein auf L4, L5 an der linken Seite. Vielleicht auch noch das Iliosakralgelenk an der linken Seite. Dann haben wir noch die schmerzhafte Muskulatur, die Motifidi oder auch die Fascia dorsolumbalis, die da drüber liegt, die quasi diese oligosegmentale Struktur sein kann. Dann haben wir natürlich auch noch das Ligamentum flavum, ja, das da quasi aus die ventrale Seite des des Kapsels ist. Ja, und je nachdem, wo das Ligamentum flavum letztendlich die Quelle von Nociceptoren sein kann, sehen wir dann eine unilaterale oder manchmal auch eine bilaterale Ausstrahlung, sodass bei Hans es dann auch noch eine Ausstrahlung ins rechte Bein geben kann. Und ich
Gut,
denke,
das ist
dass
aber
es jetzt mal schön ist, um zu schauen, welche diese Strukturen, die wir da alle haben. Und ich weiß, dass Vincent eine Geschichte vorbereitet hat, um mal das eine Deep Dive zu machen rund um das Ligamentum flavum. Vincent, was
nein.
weißt du dazu?
Nein, das Ligamentum flavum wird in diesem Fall gibt es ein MR. Der Hausarzt hat gesagt, machen wir mal ein MR. Ja, gut, okay. Und hat da aufs MR gesagt, das MR ist negativ. Ich habe mir das MR angeschaut über Horus, das ist ein Freeware-Programm, das du runterladen kannst an Mac, und das funktioniert sehr gut. Und da sieht man jawohl übrigens ein hypertrophisches Ligament flavum auf einer Seite. Nein, beidseitig, Entschuldigung, beidseitig. Gut. Ein hypertrophes Ligament Flavum auf beiden Seiten. Dieses hypertrophe Ligament Flavum ist schon eine spannende Geschichte. Warum wird das hypertroph? Gut, wir müssen wissen, dass das Ligament Flavum normalerweise aus 80% Elastinefasern besteht und 20% Kollagen. Das sieht man, mein Ligament Flavum hat eine sehr wichtige Funktion bei der Flexion, ja, die einschränkt, und bei der Aufrechterhaltung des Körpers. Aber eine Hyperextension, also eine starke Extension, ist keine Aufrechthaltung des Körpers. Das ist einfach eine endgradige Bewegung. Wir sehen deshalb, dass Leute, die sich in der Lendenwirbelsäule wenig bewegen, obwohl sie sich viel bewegen, aber die Lendenwirbelsäule sich nicht bewegen, dass es bei denen zu einer Hypertrophie, das Ligament flavum, kommt, weil einfach die Elastinephasen weniger werden. Die Richtung der Elastinephase wird auch nicht mehr so unklar definiert. Es wächst in alle Richtungen. Und dann entsteht eigentlich das Gleiche wie bei der Achillessehne, der nicht richtig belastet wird. Es kommt eigentlich ein Beule drauf, ein Knödel, sagt man in Österreich, kommt da drauf. Kein Kernknödel, sondern ein Knödel mit Gewebe. Und das Problem jetzt ist, dass wenn dieses Ligament flavum jetzt hypertroph wird und sie machen zusätzlich beim Laufen auch noch eine verstärkte Extension, dann kommt es zu einer Art von pseudo-radikuläre Schmerzen, die schon irgendwann, und ich tue mir halt schwer, das klar zu definieren, aber ein radikuläres Charakter bekommen. Also de facto kriegst du dann die gleichen Symptome wie bei einem Druck von einem Diskus, mehr oder weniger, auf den Nerv. Ja, es kommt eine Ischämie des Nerv mit allen Konsequenzen davon. Eine segende, Entschuldigung, es entsteht meistens ein Referred Pain, Referred Sensations, ja, in das ganze Bein, um es so zu sagen. Dick, ich habe gesehen, dass du etwas sagen wolltest. War ich falsch, oder hast du da etwas dazu zu
Ja,
sagen?
ich kann da nochmal ergänzen. Okay, wenn das Ligament und Flagen die Quelle von Nociceptoren ist, dann kann das Gehirn quasi nicht differenzieren, ob das das Ligament und Flagen ist oder ob das dann vielleicht auch das laterale Diskus ist. Ne? Wir wissen, das besteht auch aus Kollagen, Bindegewebe, und das hat auch eine unilaterale nociceptorische Versorgung. Und weil die nociceptorische Dichte hier so gering ist, wird dann letztendlich auch die im Hinterhorn wird es schwer zu differenzieren sein, ob die Quelle, die aus dem Ligamentum flavum kommt oder auch aus dem lateralen Teil des Diskus oder vielleicht auch aus einem Iliopterlateralgelenk. weil wir dann auch im Internetverbrauch denken, dann letztendlich auch die synoviale Veränderungen stehen. Wenn der Hans nur im aeroben Bereich trainiert, ja, was dann letztendlich dann auch wieder dazu führt, dass dann durch das erhöhte Laktat, was natürlich dann auch in den Synovialis vorhanden ist, letztendlich zu Viskositätsveränderungen führt, weil da auch die Proteoglykane vermehrt dargestellt werden, weil wir wissen, dass Laktat letztendlich dann auch eine Vermehrung von Proteoglykane führt, wodurch natürlich auch dann das viskoelastische Verhalten in der Synovia, in der Vertebralgelenken dann da sind. Ja, und dann sehen wir auch einmal als Manualtherapeut, dass Hansi dann eine Blockade auf L5S1 oder L4S5 hat.
Genau. Wenn ich das so richtig höre, Dick, ist der Hansi mittlerweile ein Akt vom menschlichen Titanic, wenn wir da nicht jetzt eingreifen. Der geht bald unter.
Ja, ist das.
Naja, dass das jetzt von einem ins andere geht. Ja? Sprich, es entsteht ein Problem durch wahrscheinlich ein Fehler beim Laufen. Er bewegt sich nicht richtig im Becken, wodurch es nur Extension gibt, wahrscheinlich in seinem Alltag. Hat wahrscheinlich auch so einen coolen Bürosessel, wie ich habe, mit so einer schönen Länderstütze, so wie der Nachemson ins 1952 das vorgeschlagen hat damals.
Ja.
Und jetzt überschlagen die Ereignisse sich, weil einfach es einen leichten Reizzustand hintergegeben hat und er nicht in der Lage gewesen ist, diese Schmerzen gut zu lokalisieren. Und dazu gibt es bei ihm sowieso schon die Situation von einem ziemlichen aspezifischen Arousal. Ein hohe Intensität im Training, hohe Belastungen im Alltag und wenig Zeit, sich einfach zu regenerieren. Und das ist momentan die Situation, die dazu geführt hat, dass in der Untersuchung ich Hansi auf seinen Bauch hingelegt habe und mal geschaut habe, wie die Haut sich bewegt hat im thorakolumbalen lumbalen Bereich, da wo die präganglionären Neuronen liegen, gehören dazu die Segmente L4, L5, S1, und festgestellt habe, dass einfach die Viskosität und Verschiebbarkeit nicht so optimal ist.
Nein.
Gut, ich habe ihn dann weiter untersucht, ISG-Gelenk, Hüftgelenk, Kniegelenk, Sprunggelenk und so weiter, war bei allen eine deutliche Einschränkung, eine Bewegungseinschränkung, nach dem, wie sagt man das so schön, nach dem Kapselmuster, kann man das auf Deutsch so sagen? So wie Sirax das damals gemacht
ja,
hat.
Ja, wobei die Validität vom Kapselmuster nicht mehr so da ist. Ja, wir
Nein,
heutzutage sagen wir eher, dass die Close-Back Position nicht mehr erreicht werden kann. Ja, dann sagt man mit einer anderen Nomenklatur, dass die Extension im Kniegelenk, im Hüftgelenk, die Dorsiflexion im Sprunggelenk, dass die quasi dann alle eingeschränkt sind bei einer segmentalen Störung aufgrund der organ- und gewebsspezifischen Veränderungen, die es da gibt. Ja, der Begriff Arousal, die ersetzen wir heutzutage eher dann auch bei einem sinkenden Titanic im Sinne von einem allostatic Load. Ja, dass dann das Verhältnis zwischen allgemeiner, segmentaler und lokaler Belastung und Belastbarkeit auf Kosten der Belastbarkeit geht in alle verschiedenen Ebenen. Ja, und wenn diese Situation lange dauert, dann ist es kein Allostase, sondern eine allostatic Load. Und dann ist es nur eine Frage der Zeit, wann wirklich ernsthafte Symptome entstehen, ja, sodass dann die Achillessehne und Rückenschmerzen, die Hans jetzt zu uns bringt, letztendlich nur die Vorzeichen sind und es dann zum Glück noch nicht zu spät ist.
Okay, gut, so, wir sagen es unterschiedlich, wir meinen ungefähr das Gleiche. Ich bin ein bisschen oldschool, habe ich schon gemerkt. Ich werde mich versuchen, da ein bisschen zu verbessern. Deshalb komme ich jetzt mal mit ein paar moderne Sachen. Ich habe nach der Untersuchung ihn dann einfach laufen lassen. Und warum? Er hat seine Beschwerden gekriegt beim Laufen. Und ich denke, dass es schon sehr wichtig ist, wenn jemand beim Laufen beschwert hat, ob es jetzt sein Knie ist, sein Sprunggelenk ist, was dann auch, dass man ihm beim Laufen zuschaut. Das wäre meines Erachtens nach angebracht. Wenn jemand zu dir sagt, er hat Schmerzen, wenn er im Büro sitzt, dann wäre es vielleicht gut, du schaust einmal zu im Büro oder lass ein Foto machen. Wie sitzt er im Büro? Denke ich, dass das wichtig ist. Ich habe ihm dann beim Laufen zugeschaut und habe dann einfach festgestellt, dass er relativ stark
wie, auf die Ferse war. Machst du das dann, wie machst du das dann am besten? Wie machst du das am besten?
Es hängt natürlich davon ab, von der Möglichkeit, die man hat. Wir haben natürlich diesen coolen Fitnessraum bei uns, aber ein Laufband geht es auch. Ich lasse ihn einfach laufen und mache von der Seite und von hinten kurz ein Video. Und wir schauen uns das einfach gemeinsam an. Es gibt beim Laufen keine Diskussion.
Hast was du dann nochmal auf Schuhwerk?
Ja, am liebsten lasse ich ihn ohne Schuhe laufen, weil Schuhe sind eigentlich für, ja, wie nenne ich das? Schuhe sind für Leute, die nicht so gut laufen können. Das bedeutet, wenn ich wirklich sehen möchte, wie er läuft, dann nehme ich seine Schuhe mal weg oder habe ich die Diskussionspunkt, ob der Schuh richtig ist oder nicht, habe ich schon mal weg. Verstehst? Ja? Dann können wir dann später immer noch dazu nehmen.
Wie ist es? Kann ich kurz einklinken? Wie ist es eigentlich dann mit den Barfußschuhen? Sind die sinnvoll?
Ja, die sind definitiv sinnvoll. So alles, was natürlich ist, ist sinnvoll. Und die Barfußschuhe helfen dir einfach, in einer normalen Situation dich normal zu bewegen, so wie die Natur es mit dir vorgesehen hat. Vergessen wir nicht, dass die Natur da relativ einfach ist. So jede Video, was du dir anschaust über Völker in der Amazon oder in Kenia, die barfuß laufen, die laufen alle gleich. Alle. Ohne Ausnahme. Die Landung ist bei allen relativ weit vorne und dann senkst du ab. Es liegt in der Mitte, weil wenn du ein normales Fußgewölbe hast, wie möchtest du in der Mitte landen? Also bis heute hat mir das noch keiner erklären können. Wieso ich um Gottes Willen Mittefuß landen können? Ich kann da landen, aber da wird es halt schwer, meines Erachtens nach. Aber gut.
Ja,
das bedeutet, alle landen vorne und senken dann ein und heben wieder ab. Das ist normal. Wenn der Opa schon sein ganzes Leben brav über sein Nike mit seinem Nike Air Max über der Ferse abrutscht und kein Problem hat, soll er das bitte weitermachen. Aber wenn es darum geht, das Laufen zu benutzen als koordinatives Training, um die Belastbarkeit zu erhöhen, die Wachstumsfaktoren in der Bandscheibe zu vermehren, dann brauchen wir einfach einen anderen Laufstil. Ja? So, das wird einfach analysiert und korrigiert. Das setzt von dir als Therapeut natürlich schon voraus, dass du dich auskennst. Aber gut. Wir sind halt Physiotherapeuten und ich gehe davon aus, dass wir alle Spezialisten für das bewegen.
Wenn wir jetzt zurückgehen zum Hals. Du siehst, wie Hals aus Laufband ist. Wie erwartest du dann wieder, welche Merkmale, worauf achtest du dann, wenn dein Hals da auf sein Laufband ist? Und was erwartest du zu sehen?
Also, ich erwarte mich zu sehen, dass er seinen Ferse ziemlich weit nach, sein Fuß weit nach vorne streckt und relativ weit vor sich hinstellt und dabei relativ stark auf der Ferse landet und sich eigentlich bei höheren Geschwindigkeiten auch hinter nicht mehr streckt. Das erwarte ich mir zu sehen. Und das wird auch so sein. Das bedeutet, dass das dafür sorgt, dass er seine Achillessehne relativ wenig explosiv belastet. So, jetzt denk bitte zurück an das Ligament am Flaven. Was passiert, wenn wir die elastinen Fasern nicht elastisch richtig belasten? Sie werden weniger, sie verändern sich und die Form der Achillessehne verändert sich. Und was spürst du als Therapeut? Dann ein Knödel drauf. Da muss man sich überlegen, ob es dann
Vincent,
viel Sinn macht.
Vincent, ja? Maximal an der Hand von Hans, mal die ganze kinetische Kette vom oberen Sprunggelenk, Kniegelenk, Hüftgelenk, jüdische Kragelenk bis hin zur lumbale Wirbelsäule. Wie es jetzt in den einzelnen Gelenken zu möglichen Symptomen kommt und letztendlich dafür sorgt, dass Hans seine Beschwerde bekommt. Fang mal an mit dem Sprunggelenk. Was passiert da, wenn Hans nur auf seine Ferse landet?
Wenn Hans auf seine Ferse landet, ist es nach 6 Jahren so, dass wir in den Thales sehen beim MR, dass er ein Knochenmarksödem hat in der Druckaufnahmezone. Ja. Übrigens, das gleiche gilt für sein Knie, im medialen Teil wahrscheinlich, wenn er ein bisschen O-Beinen hat, im lateralen Teil, wenn er ein bisschen X-Beinen hat. Das passiert in de Hüfte und es passiert am Ende sogar in den Wirbelkörpern, speziell im dorsalen Teil. Das bedeutet, durch den Aufprall kriegt er immer an einer Stelle seine Stoßbelastung. Es wird nicht gedämpft. Man hört den auf das Laufband auch. Das nennen wir Trampe. Man hört sie. Genau. Viele haben gedacht, viele Jahre, dass der Laufschuh das abdämpft. Heutzutage wissen wir, dass diese Probleme kommen durch die Schuhe, die es möglich machen, auf unsere Ferse zu landen. So, wir kriegen Verletzungen in die Gelenke, in der Druckaufnahmezone. Wir kriegen Probleme in unsere Sehnen, weil sie zu wenig elastisch belastet werden. Wir kriegen zu wenig Belastung in unseren Bandscheiben. Und warum? Das musst du dich gut vorstellen. Wenn du ständig in der Hyperextension bist, oder Extension, gibt es übrigens eine Hyperextension, wenn du in der Extension bist, wo ist dann der Druck? In die Facettengelenke. Ist er dann in der Bandscheibe? Kaum bis nicht. Passt die Bandscheibe sich an? Ja,
wenn du nicht belastet bist.
Genau, genau. Dorsale Seite. Und was sehen wir dann oft? Dann siehst du seinen kleinen Vorfall. Weil das Ding wird eigentlich der Hamburger, es ist ja kein Hamburger mit einer Kugel drin, aber der wird eigentlich nach hinten ein bisschen rausgepresst.
Ja.
So, und am Ende ist es dann so, dass dadurch das Foramen Intervertebrale relativ enger wird und es kommt zu einer relativen Foramenstenose, mitgeholfen durch die Hypertrophie des Ligament im Flaven, mit als Folge dann Ausstrahlung ins Bein, wie bei was der Patient kennt, zum Beispiel ein Bandscheibenvorfall auch zu spüren ist.
Okay, und wenn Hans da noch relativ jung ist, ja, das quasi dann nach Olivelle ist sozusagen in der instabile Phase, da sehen wir quasi all diese Veränderungen, die im Bandscheibenmaterial und im Ligamentum flavum entstehen. Und da sieht man natürlich dann auch an der Übergang zwischen Dura Mater und Durale Ärmel, ne, wir nennen das auch der Weichteil des Sessels, dass er dann dadurch dann auch eine Quelle von Nozizensoren bekommen kann, die dann auch diese neuropathische Komponente entstehen und dass wir dann auch dann bei Hans dann auch milde Neurologie, dass wir dann auch erwarten können, dass es bei Hans dann auch Parästhesien in der Wade auftreten können. Okay. Und dann wird natürlich die Situation ganz komplex. Und genau. Dann macht man auch unter Umständen dann auch eine neurologische Untersuchung. Wie erwartest du, wie da die Reflexe aussehen, die du bei deiner Sportler machst, Vincent?
Gut, also das ist schon wirklich spannend, was du jetzt sagst, weil das ist ein wichtiger Punkt. Also erstens musst du als Therapeut aber schon gut sein mit deinen Reflexen. Ja, das musst du wirklich können. So, bitte alle zuhörenden Therapeuten üben, jeden Tag üben, üben, üben. Das musst du perfekt können. Was man sieht, ist in diesem Fall, der Hansi, Stress, trainiert nur anaerob, ja, und. So, er ist nicht sehr selektiv in seinem Kopf, das wissen wir. Das bedeutet, es gibt nach aller Wahrscheinlichkeit eine segmentale Störung mit Dysregulierung. Das eine erste Zeichen der Dysregulierung und gar nicht das letzte Zeichen, ist, dass wenn du die Reflexe testest, dass die nach 5 bis 10 Mal schwächer werden. Wie besser der Athlet, wie mehr du es machen musst. Aber du vergleichst in diesem Fall, und ich habe das auch bei ihm gemacht, einfach links und rechts. Und was du dann siehst an der Seite, wo er seine Verletzung und seine Schmerzen hat, und in diesem Fall haben wir es auch gesehen, ist, dass, glaube ich, nach 7 oder 8 Mal der Reflex weniger intensiv wird. Das Kennzeichen von dieser Dysregulierung ist, dass wenn du das dann eine halbe Minute später wieder machst, geht es wieder 7, 8 Mal. Ja? So, sobald er sich regeneriert hat, einfach ist es so, dass der Reflex wieder da ist. Und das war in diesem Fall auch so, auf der anderen Seite war der ganz normal. Vielleicht, dass der Dick noch kurz erklären kann, physiologisch, was da abläuft.
Ja, es ist natürlich normalerweise so, dass die durch Reflexen, wenn wir die Achillessehnenreflexe anschauen, ja, dann ist das eine Muskelreflex und da werden im Prinzip die Muskelspindel, ja, die werden quasi gedehnt und die Muskelspindel, die schicken ihre Informationen ins Hinterhorn über das dickfasrige schnelle System und dann wird über das Rückenmark wird dann der Reflex aufs Vorderhorn, auf die extra- und intraphysale A-Alpha- und A-Gamma-Motoneuronen wird das dann letztendlich dargestellt. Die A-Gamma-Motoneuronen, die machen dann auch den Muskelspindel etwas empfindlicher oder weniger empfindlicher. Das heißt, so eine Herabsetzung der Reflexfähigkeit hat natürlich dann auch über die Gammasteuerung letztendlich zu tun. Aber normalerweise haben wir dann über die Alpha-Gamma-Kopplung gibt es da keinen großen Unterschied. Wenn wir jetzt aber sehen, dass hier es eine Ermüdung stattfindet, wenn man den Reflex mehrmals schlägt, ja, dann kann es entweder sein, dass wir eine Koordinationsstörung haben zwischen einem Alpha- und Gamma-Kopplung infolge der Dysregulation im Vorderhorn von L5 oder S1. Andererseits kann es auch sein, dass es ein rein gesteuerte Sache ist, weil letztendlich dann natürlich auch bei den durch die bei den Reflexen es vor allem dann auch die schnelle Phasen, die dann da gesteuert werden und die letztendlich dann auch müde werden und dass letztendlich durch die Ermüdung, die stattfindet, dass dann dadurch dann auch die Reflexaktivität dann vermindert. Und was Vincent dann gerade sagt, dass dann dieses System sich nach einigen Minuten sich wieder erholt hat, dass wir dann quasi die Reflexaktivität dann vermindert ist und wenn man dann ein wenig wartet, dass sie dann wieder da sind, das hat dann letztendlich dann auch damit zu tun, dass letztendlich das System sich dann wiederhergestellt hat, aber letztendlich auf niedrigem Niveau.
Also Ivan, jetzt schaust du mal, he? Also das ist schon eine ganze Geschichte hier heute. Also das gefällt mir sehr, sehr gut, was wir heute machen. Und jetzt möchte ich mal dann uns überlegen, was mache ich jetzt mit das Wissen, was der Dick jetzt vermittelt hat? Was mache ich damit? Okay, gut. So, erstens, allgemeine Voraussetzungen. Grundlage Ausdauer, Stressmanagement. Grundvoraussetzungen für eine Heilung. Schaffe von den allgemeinen Voraussetzungen, Grundlage Ausdauer, Ernährung besprechen, Stressmanagement. Das sind mal die ersten Punkte. Grundlage Ausdauer, aerobe Trainings, das bedeutet mit Sauerstoff, gut, das ist immer mit Sauerstoff, aber mit viel Sauerstoff, am liebsten im Fettverbrennungsbereich. Es geht noch zu weit, das genau zu erklären, aber es ist wichtig, dass man das versucht. Fettverbrennung trainiert man am einfachsten, indem dass man nüchtern laufen kann. Das ist mal Punkt 1. Zweitens, auf Ebene des Gewebes verbessern die Qualität des Gewebes. In der Lendenwirbelsäule wieder lernen zu flektieren und zu extendieren, sodass beim Laufen wieder eine Flexion, Extension des Beckens stattfindet. Und Lauftechnik. Damit verbunden auch gleich anpassen, damit die Achillessehne wieder exzentrisch belastet wird. Dann geht es natürlich um die Dosis. Wie viel mache ich? Weil er hat schon Schmerzen. Also wenn du jetzt 10 Kilometer auf seine Zehen laufen lässt, dann hat er sicher Schmerzen nachher. Ja, also der kommt nie wieder zu dir. Natürlich muss man über die Dosis reden. Überhaupt keine Frage. Es besteht durchaus auch die Möglichkeit, dass wir erst eine Zeit aufs Fahrrad gehen, auf den Ergometer, damit einfach das allgemeine Niveau der Schmerz runtergeht, und nicht ständig diese Hinterhorn, das Rückenmark einfach immer wieder überfordert ist. Sprich, in einer leichten Flexion am Fahrrad gesessen, erst für die Achillessehne entlastend und für das Ligament am Flavum auch entlastend und für das Stützgewebe rund um den Nerv auch entlastend. Ist durchaus eine Möglichkeit, aber bitte im Prinzip in der Früh nüchtern, um den Fettstoffwechsel zu stimulieren. Die Intensitäten einfach etwas länger fahren, dann passt die Intensität fast immer, weil du kannst ja nicht sehr lang hoch anaerob fahren. Das geht nicht. Das kombiniert mit Lauf-ABC, Laufschulung, barfußig, erst zu Hause, Knie schön anheben, Vorfußlande, ohne Schuhe. Und dann brauchst du im Prinzip für die Achillessehne keine Übungen zu machen, weil wenn der jetzt laufen in der Wohnung, sag mal 50 Schritte oder 100 Schritte, da hat er schon 100 Mal seine Sehne exzentrisch, konzentrisch belastet, sein Wadenmuskel. Ja? Dann brauche ich nicht auf der Stufe diese Übungen zu tun, 3x50 Mal, weil ich habe es echt schon 100 Mal. Ja? Okay. Gut.
Okay, und dann fragt der Hannes, der fragt dann, okay, ich habe das verstanden, Vincent. Wie lange soll ich mich jetzt die nächsten Tage oder Wochen oder Monaten, auch, wie lange soll ich jetzt mich mal auf mein aerobe Training fokussieren.
Na gut, Dick.
Welche Zeit?
Gut, Dick, wir haben erstens bei das I von das Prinzip benutzen wir der Graded Activity. So, es muss langsam progressiv sein. Im Prinzip können wir davon ausgehen, dass nach ungefähr 3 Wochen das Gewebe anfängt, sich umzubauen. Ja, oder dass es messbar besser ist. Und dass man ungefähr nach 3 Wochen, wenn auch die akute Entzündungsaktivität deutlich zurückgegangen ist, langsam vermehrt wieder ins Laufen kommt. Ja? Aber ganz wichtig ist, wenn der jetzt in der Wohnung 100, 150 Schritte gelaufen ist jeden Tag, dann kann er nicht morgen draußen 10 Kilometer laufen, weil dann macht er 14.000 Schritte. Und zwischen 150 und 14.000 Mal, das ist ein ordentlicher Unterschied. Das gehört langsam aufgebaut. So, ich denke, wenn du dann noch 3 Wochen nimmst, wieder nachher, um diese Belastung Woche für Woche um ein, zwei, 3 Kilometer aufzubauen, dass es dann durchaus möglich ist, dass du nach so 6 Wochen wieder ordentlich belastbar bist. Es hängt übrigens natürlich davon ab, wie lang dieses Problem da war. Weil dieses Ligamentum Flavum verändert sich meist relativ langsam, ist meine Erfahrung. Verändert sich wirklich relativ langsam. Und jedes Mal, wenn er wieder eine starke Extension ist, sprich, er sitzt wieder in seinem Büro mit seinem komischen Sessel mit Lendenlordosestütze oder so, oder er liegt wieder ins Bett 5 Stunden auf dem Rücken, weil er nur auf dem Rücken schlafen kann, jedes Mal wird das neulich gereizt. Ja. Aber ich denke, wenn du all diese Faktoren einfach betrachtest und du schaust, dass er sich wirklich sofort anpasst und die Sache verändert, er versucht diese Hyperextension zu vermeiden, macht seine Übungen, tut tagtäglich sein aerobes Training, reduziert den Zuckereinnahme beim Essen. Ja? Dass wir dann einen Zeitraum von 6 Wochen schon nehmen können, dass diese Sehne wieder ziemlich belastbar ist.
Okay, da sind wir quasi dann im nicht angepasstes Haltungs- und Bewegungsverhalten. Wir hatten bei der Vorbereitung von diesem Podcast, hatten wir auch nochmal über Ernährung gesprochen. Du begleitest deine Sportler und du siehst da auch unterschiedliche Diäten, die da unterschiedliche Wirkungen haben. Wenn du diese Erfahrung, die bei deiner Elite- und Profisportler hast, wenn du diese Erfahrungen, die du hast, jetzt bei Ben Hans dann fragst, hey Vincent, okay, wir haben da jetzt mit dem Laufen haben wir da schon einige Punkte gesetzt. Wie sieht es dann mit meiner Ernährung aus? Alle reden über Ernährung. Was meinst du, was ich da machen kann, um mein Training weiter zu unterstützen?
Gut. So, ich denke, dass wir dank Inigo San Millan schon einen ziemlichen Eindruck haben, wie der Körper reagiert auf die verschiedenen Bausteine, die wir ihm geben. In diesem Fall, wenn der Hans zum Beispiel, so wie diese Hans, im Büro sitzt und sich vielleicht am Abend 10 Kilometer bewegt beim Laufen, das sind am Abend 650 Kalorien. 650 Kalorien sind, wenn er nur Zucker verbrennt hat, nur Zucker verbrennt, so kein Fett, sind immer nur noch 150 Gramm. Der Hans hat zwischen 400 und 600 Gramm wahrscheinlich in seinem Körper gespeichert. Das bedeutet, der braucht überhaupt nichts eigentlich an Zucker zu sich zu nehmen. Und wir wissen auch, dass die meisten entzündungsmäßigen Prozesse in dem Körper eigentlich primär den Zucker als Brennstoff haben und nicht den Fett. Ja, das wissen wir. Dank, wie schon gesagt, unter anderem Inigo San Millan. Das bedeutet, dass ich ihm raten werde, dass er einfach schaut, dass er den Intake von Kohlenhydraten deutlich minimiert. Ich möchte nicht sagen auf No, es gibt da, keiner weiß es genau. Aber eines ist klar, ein niedriger Zuckerwert in dem Blut wird dieses deutlich sehr positiv beeinflussen. Übrigens fast jede Krankheitsbild und übrigens auch jede Gesundheitsbild. So, du wirst immer gesünder, wenn du weniger zu dir nimmst. Und sonst hätte ich ihm einfach auch geraten, da nicht mehr auf Eiweiß oder Fett zu setzen, überhaupt nicht. Weil wenn du am Tag, so der Hans hat 65, 68 Kilo, dann braucht er am Tag ungefähr 2000 Kalorien in Ruhe. Dann nimmt er nochmal 650 für seinen 10 Kilometer Laufen. Das sind 2650 Kalorien. Da brauchst du nicht viel zu essen. Ja, da brauchst du nicht allzu viel zu essen. Jeder weiß es, dass wenn er ins Bett geht und hat ein bisschen Hunger, dass sich leider Gott meistens besser schläft, obwohl es ein bisschen unangenehm ist. Das wird ja wohl so einen Grund haben. Die Regeneration ist dann einfach besser, weil es weniger Stress im Körper verursacht. So, wenn er mir sagt, was kann ich machen mit der Ernährung, sage ich, Hans, schau, dass du einfach deutlich weniger Kohlenhydrate zu dir nimmst, wenn das jetzt ordentlich ist. Schieb einfach am Abend auf den Teller die Kartoffeln, der Reis und die Nudeln, ein Teil weg, die Hälfte weg oder so. Und sonst bleibt alles beim Alten. Du brauchst nichts Großartiges zu machen.
Okay, das ist doch eine klare allgemeine Hinweis. Okay, wenn wir jetzt als Hans als Manualtherapeut betrachten, wenn man sagt, okay, gibt es eine Indikation für manuelle Therapie, ja, dann haben wir hier natürlich das Muster von einer sekundären Störung L5S1, S2 mit einer wechselnden Dysregulation, die allerhand Konsequenzen hat für diese Region, für die einzelnen Strukturen, die wir schon genannt haben. Auf der Bildgebung können wir hier und da vielleicht einige Aufhellungen sehen, wie über das Ligamentum flavum. Aber letztendlich wird der Radiologe dann doch gerne sagen, okay, ich sehe nichts Besonderes, es sind alles altersspezifische Veränderungen, sodass Hans zu uns kommt mit unspezifischen Rückenschmerzen. Ja, auch wenn all diese Strukturen da irgendwie dann doch einen Faktor da haben, aber die Bildgebung sagt, gibt da keine große Schlüsse. Und dann, wenn man dann sagt, okay, wie kann man dann als Manualtherapeut dann da tätig sein, was würdest du da die Zuhörer darstellen, vor allem im Hands-on-Bereich? Was man da an Manipulationen dann machen kann?
Naja, Dick, dann fängt das jenig an, was ich am liebsten mache. dann fängt das Manipulieren an. Und ich fange mit dem Patienten dann erst mit Hauttechniken im lumbalen Bereich, teilweise in das Bein, ja, so wie wir das einfach klassisch früher gelernt haben, Bindesgewebmassage, gefolgt mit Oszillationen. Und dann ist es natürlich Partytime. So, wir werden einfach dann relativ spezifische Manipulationen durchführen, sprich nicht Richtung der Closed Back Position, sondern in Mittenposition, Thorakolumbal, Lumbal, ISG, Hüfte, Kniegelenk möglicherweise, wobei ich das immer ein bisschen so laag finde, Thalamus-Crural, immer einfach und immer lustig. Dann gibst du mir einfach Dehnungsübungen mit. Er sitzt eine Woche am Rad, er hat weniger Zucker zu sich genommen. Die Woche drauf sagte er, hey, es geht mir noch nicht gut, aber ich kann in der Früh wieder aus dem Bett kommen. Ich kann wieder aus dem Bett kommen. Es wird wieder besser. Ich habe das sofort gemerkt, es wird wieder besser. Ja, und dann tue ich es jetzt mal sehr schwarz-weiß darstellen. Dann ist er nicht mehr aspezifisch, sondern spezifisch. Sprich, er versteht das Ganze. Und dann geht es einfach ins Gemachte. Dann gibt es einfach Manipulationen Richtung die Endposition, ja, so sehr belastend für die verschiedenen Bindegewebsstrukturen. Es gibt nachher intensivere Dehnungsübungen und es kommen dann sogar leichte Kraftübungen dabei, die eher ein koordinatives Charakter haben in dem Sinn. Und dann geht es rapide, glaub mir, wenn du das so machst, geht schnell, dass er sich wohlfühlt. Aber du musst dafür sorgen, dass er die Prinzipien, die wir beim IFAND haben, das Prinzip der Graded Activity, dass er sich danach hält. Weil er fühlt sich besser, geht 10 Kilometer laufen und alles ist wieder scheibe. Ja, und du kennst dich auch nicht aus. So, du musst ihn dazu bringen, dass er dich vorgesagt, tu es nicht. Er steht nicht dafür. Es können in 5 Tagen keine strukturelle, großartige Veränderung auftreten. Geht nicht.
Das braucht alles seine Zeit.
Und Übung.
Okay, vielleicht eine Ergänzung noch über die steife Lordose beziehungsweise über die Bewegung, dass man die Lordose vermindert. Unser Freund Krakowetzki hat ein Modell gemacht über die Wirbelsäule Und da hat er darstellen können, dass beim Gehen, dass es eine Abwechslung gibt von Lordose und Delordosierung macht. Ja, und das findet bei jedem Schritt findet das statt. Das heißt, wir haben Extension, etwas weniger Extension, Extension, weniger Extension. Und diese Extension und weniger Extension führt dazu, dass wir bei Extension haben, dass wir dann mehr quasi die Multifidi letztendlich haben, die Belastung vom Körper aufnehmen. Und wenn ich in Flexion bin, das ist dann mehr außerhalb, die Fasciatur columbalis, die natürlich qua für die Hebelwirkung, für die Flexion von der Wirbelsäule sehr gut liegt. Ja, also dass wir dann bei jedem Schritt eine Abwechslung haben zwischen Multifidi und Fasciatur columbalis. Und deshalb ist es dann quasi bei jedem Schritt, den wir machen, es dann auch eine Möglichkeit gibt, um dann diese Abwechslung zu kriegen zwischen Fasciatur columbalis und Multifidi. Und letztendlich, wenn man das natürlich dann weiterdenkt, das geht dann natürlich auch Richtung Ligamentum flavum, der natürlich dann sehr achsennah letztendlich das Kollagen wirken, aber durch die Tatsache, dass das Ligament und Flavum viel elastische Fasern hat und wenig Kollagen, ist es wirklich dann an der Außenkurve, die Fasciatura columbalis, die da als große Bindegewebsplatte über die Crista iliaca und dann nach oben hin über den Latissimus breit eingespannt ist und da letztendlich dann eine sehr taktische, eine sehr strategische, wertvolle Position hat für die gesamte Wirbelsäule. Ja, und dann beschreibt Krakowetzki natürlich auch noch die Transversus Abdominis-Tätigkeit, die dann letztendlich dann auch die Wirkung von der Fasciatura Columbalis unterstützt. Ja, so dass wir dann auch sagen, okay, ich sorge dafür, dass du einen guten Transversus hast. Und damit kannst du deinen Transfer, deine Fasciatura Columbalis kannst du damit benutzen. Und du weißt, jeder Zug an Kollagen kostet keine Energie. Jeder Zug, die ein Muskel darstellen muss, kostet ATP. Und wenn wir dann wirtschaftlich dann mit dieser Substanz dann umgehen kann, dann sollen wir dann doch dann letztendlich dann das Kollagen einsetzen. Und das ist vielleicht dann auch das Fazit, dass wir dann Hans auch empfehlen können, sorge dafür, dass du dein Kollagen einsetzt bei deiner Fortbewegung, weil das kostet keine Energie. Und das ist dann, was wir machen, wenn wir sagen, okay, belaste deinen Vorderfuß, heb deine Knie an, sorg für eine Hüftextension, sorg dafür, dass deine lumbale Wirbelsäule flektieren und extendieren kann, ohne dass es da letztendlich dann zu einer Überbelastung kommt.
Genau, so, und das möchte ich gleich noch einwerfen, Ivan. Das
Hier
geht
vielleicht noch
nicht.
eine ergänzende Frage.
Das geht nicht, wenn die Füße so stehen wie bei einer Ente. Das geht nicht. Dann geht es so. Wenn die Füße gerade sind, kannst du das machen. Wenn die Füße so stehen, geht das nicht. Ist unmöglich. Bitte, Ivan, du hast eine Frage, hast du gesagt.
Okay, Ivan,
Und,
jetzt.
okay, jetzt habe ich zwei Fragen. Wenn die Fasciatura columbalis mit dem Latissimus verbunden ist, also würde man da auch den Latissimus mitbehandeln?
Wenn man dann leicht mitbewegt, sodass dann der Latissimus dann letztendlich auf diese Art und Weise durch die Trägheit vom Arm dann auch einen Zug ausübt auf die Fasciatura columbalis. Ja, sodass wir dann die ganze kinetische Kette dann von Myers dann natürlich dann auch hier in diesem System mitsehen. Was meinst du dazu, Vincent?
Ja. Ich meine dazu, dass alles schon längst für uns erfunden worden ist. Das brauchen wir gar nicht mehr zu erfinden. So, wenn du das machst, so wie die Natur das mit dir vorgehabt hat beim Laufen, ja, dann funktioniert alles picobello und dann trainierst du alles richtig. Das Problem passt an, wenn du Nike Air Max nimmst mit einer dicken Sohle und du fängst dann über die Ferse abzurollen und die Füße nach außen zu drehen. Also dann geht das Theater halt einfach los. Und das ist keine Kleinigkeit, das ist die Tatsache. Deshalb möchte ich mir da einfach nicht allzu sehr ins Detail reinlegen. Ja? Aber ins Allgemeine, wenn du deine Hände ganz normal mitnimmst, wie ein guter Läufer das macht, deine Knie anhebst, deine Füße gerade hinstellst, dann gibt es im Prinzip nichts. Dann gibt es nichts.
Und was entsteht genauso, wenn die Füße nach außen gedreht sind? Warum sagst du, dass da keine Aktivierung von den Strukturen stattfindet?
Naja, es ist so, dass wenn du die Füße nach außen hast, dann ist das fast immer so, dass die Leute, die landen auf der Ferse, haben die Knie durchgestreckt und die Füße sind nach außen. Dann bist du ständig, und das kann jeder Therapeut sich auch vorstellen, diese Patienten, ständig mit der Lendenwirbelsäule in einer verstärkten Extension. Du kommst eigentlich nie aus dieser Extension. Damit du aus dieser Extension kommst, musst du deine Muskeln auf der vorderen Seite richtig anspannen, die Hüftbeuge. Ja, die werden weniger bis nicht aktiviert, wenn die Füße nach außen stehen. Nach außen gedreht ist er eher mehr Aktivität von den Gesäßmuskulaturen. Ja, das sind die Außenrotatoren. Ich möchte aber dazu sagen, mehr. Es ist nie, früher haben wir auch gedacht, dass du nicht die Flexoren, Extensoren gleich anspannen kannst. So habe ich das noch gelernt. Das ist ja nicht ganz so. Ja. Aber im Allgemeinen ist es so, dass wenn du deine Füße nach außen drehst, das ist eine hauptsächlich eine verstärkte Aktivierung der Außenrotatorenmuskeln gibt. Und das sind in dem Fall eher die Gesäßmuskeln und nicht von den Hüftbeugemuskeln auf der vorderen Seite. Und das bedeutet, dass das Becken dadurch einfach sich nicht bewegt. Versuchst du bitte mal zu rennen, deine Füße in der Außenrotation hinzustellen und dabei dein Becken zu bewegen. Geht nicht. Geht gar nicht. Tut sich nichts.
Darüber hinaus ist natürlich dann auch, dass die Kollagenkette, ne, die man in Außenrotation hat, dann ist sie quasi verriegelt. Ne? Die Extension im Kniegelenk ist über die Außenrotation verriegelt. Wenn du dann auch das Hüftgelenk in eine Außenrotation setzt, also das rechte Hüftgelenk, dann benutzt du die dorsale Kapsel, die benutzt du dann auch nicht. Und wenn du dann in Außenrotation bist, dann bist du auch nicht in der Lage, die Schwungbeinphase, das kriegst du nach oben, aber wenn du dann auf den Standbeinphase letztendlich über eine Innenrotation dann dich nach vorne bringst und dadurch, dass die dorsale Hüfte letztendlich dann vermehrt auf Zug belastet und einen Fenter, eine Kompression hast, dass du dann letztendlich diese Bewegung nicht gut machen kannst. Und dann klagen natürlich, dann, wenn du dann immer wieder diese Innenrotation unphysiologisch machst oder dann auch wieder nicht endgradig machst oder mit Stoßbelastungen machst, ja, dann klagen Patienten natürlich über Leistenschmerzen und machen dann ein Bild und dann sagt der Radiologe, weil du hast da ein FAI, ein femoroacetabulares Impingement, sodass dann man das quasi dann überall in der kinetischen Kette dann solche Veränderungen entstehen, solche Adaptationen, die sich letztendlich auf diese nicht artgerechte Haltung dann reagieren. Ja, das sind dann über Fersensporn, über eine Begezyste im Kniegelenk, über ein FAI, über Bandscheibenvorfall oder ein hypertrophes Flarum. Ja, das sind dann alle Merkmale, die wir dann in den Gewebsübergängen der einzelnen kochenden Strukturen dann darstellen. Ja, und das ist dann, ja, was wir dann alles bei unseren Hans dann da sehen können oder andere Patienten, wie dann die Hans dann zu uns kommen.
Ja, Mann, das war schon ein Haufen, was wir jetzt schon besprochen haben, so, oder? Also, aber ja, es ist einfach sehr, es ist auch einerseits ist es sehr einfach, aber der theoretische Hintergrund ist aber sehr komplex. Es spielen sehr viele Sachen im Hintergrund eine Rolle und sie hängen alle sehr zusammen. Ernährung, Bewegung, Stressmanagement und. Heute denke ich, dass wir nur ein bisschen etwas davon besprochen haben. Teilweise tun wir die Wahrheit auch ein bisschen Unrecht an, indem dass wir es sehr vereinfachen. Ja? Aber ich glaube, dass wir schon mittlerweile einen guten Eindruck gehabt haben, oder dass ihr jetzt alle schon versteht, was ich mit Hans gemacht habe. Also ich habe Hans einfach gesagt, was er falsch macht im Training. Ich habe mehr trainieren lassen, dafür etwas ruhiger, seine Ernährung ein bisschen angepasst. Ich habe manuell therapeutische Techniken angewendet, Laufarbeitszeit durchgeführt und dann die Belastung langsam gesteigert. Und bei der Hans war das nach 6 Wochen okay, war wieder alles in Ordnung.
Gut, um das kurz zusammenzufassen, was wäre dann die Hauptursache für diese Beschwerden? Wäre das einmal die Belastung über die Ferse durch den falschen Schuh oder ist das dann doch tatsächlich die Lauftechnik, die der Hans hat?
Ach, tut mir leid, Ivan, dass ich auch manche Fragen nicht beantworten kann. Wenn ich das doch alles wüsste, dann wäre ich nur noch auf Barbados, hätte den ganzen Tag Zigarren geraucht und Bacardi Cola getrunken. Die Regelmechanismen dahinter sind sehr, sehr komplex, glaube ich. Hauptursache, ich halte mich da zurück. Ich weiß, es gibt Leute, die viel Stress haben, die keine Probleme haben. Mein Vater lag sein ganzes Leben über seine Ferse mit O-Beinen, hat auch noch keine Probleme, ist 76. Aber beim Hans ist einfach alles mal zusammengekommen.
Es ist der Tropfen, der das Fass oder den Eimer zum Überlaufen bringt. Aber man darf nicht vergessen, dass der Eimer schon voll ist. Ja, und genau. Durch welchen Tropfen genau der Eimer jetzt überläuft bei Hans? Denn das ist eine akademische Frage und wir sind Praktiker und dann können wir dann eigentlich schauen, okay, wie können wir bei Hans einfach den Pegel in seinen Eimer um 3 Zentimeter reduzieren, damit er letztendlich den Eimer nicht mehr überläuft. Andererseits, man muss auch wissen, das Leben muss Spaß machen. Ja, das heißt, einen leeren Eimer ist da dann auch nicht empfehlenswert.
Nein, so ich bin froh bei dir. Okay. Wir passen das an, was wir können. Das wird auch funktionieren. Aber vergessen wir bitte nicht, dass eine sehr wesentliche Rolle weggelegd ist für Genetik und Epigenetik. So, du kannst teilweise alles richtig machen und dann stellt sich raus, dass du eine starke Hüftdysplasie hast und dann hast du trotzdem dieses Problem. Aber ja. Gut, das macht unseren Job auch so spannend und deshalb macht es auch sehr viel Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Und deshalb habe ich auch schon wieder richtig Bock, morgen zu arbeiten.
Alles klar. Dann hatten wir heute eine etwas andere Folge von dem Podcast, wo wir ein sehr konkretes Fallbeispiel genommen haben und das in kleinen Stücken im Detail besprochen haben. Ich hoffe, das hat euch gefallen und die Informationen zum Podcast und zum IFAM-Konzept sind wieder in der Beschreibung mit dabei. Und ich hoffe, dass ihr auch wieder bei dem nächsten Podcast mit einschaltet und ich freue mich auf die weiteren Folgen.